Hallo Brüder und Schwestern. Mein Name ist Chad Webb, ich bin Administrator für Seminar und Institut. Wir heißen jeden Einzelnen von Ihnen zu dieser weltweiten Zusammenkunft des Bildungswesens der Kirche willkommen. Wir begrüßen Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der 12 Apostel, der über diese Versammlung präsidiert. Auch begrüßen wir Elder Kim B. Clark, Generalautorität 70er und Beauftragter für das Bildungswesen der Kirche, Schwester Jean B. Bingham, Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung und Mitglied des Bildungsausschusses der Kirche, Schwester Joy D. Jones, Präsidentin der Frauenprimarvereinigung, sowie Administratorin des Büros des Beauftragten für das Bildungswesen, höhere Bildungseinrichtungen der Kirche sowie für Seminar und Institut und ihre Ehepartner. Wir singen zu Beginn dieses Abends gemeinsam das Lied Mein Erlöser lebt, Nummer 84 im deutschen Gesangbuch. Die Anwesenden im Tabernakel finden den Text in ihrem Programmheft. Wir danken Ryan K. Agate, Institutslehrer aus dem Raum Utah Valley Mitte, für seine Unterstützung. Er wird dirigieren. Wir danken auch Linda Margetts, Organistin des Tabernakels, für ihre Unterstützung. Warren I. Miller, Institutslehrer aus dem Raum Salt Lake Valley West, spricht dann das Anfangsgebet.
Our Father in heaven,
unser Vater im Himmel, wir, deine Kinder, kommen heute Abend vor dich, dankbar für den Segen und die Gelegenheit, das Leben und das Zeugnis der jungen Menschen zu beeinflussen. Vater, uns ist bewusst, dass uns etwas Wichtiges anvertraut ist, und wir danken dir für dein Vertrauen in uns. Wir sind dankbar für die lebenden Propheten, deren Lehren wir weitergeben können. Wir sind dankbar für die früheren Propheten, die ihr Leben gegeben haben, um uns die Heiligen Schriften zu bringen. Wir sind heute Abend dankbar für die Einladung, mit einem deiner Apostel und Propheten zusammenzukommen. Dankbar für Elder Christofferson, der eine Botschaft vorbereitet hat. Möge sich diese Botschaft tief in unser Herz brennen, sodass wir den Wunsch haben, besser zu sein, als wir es heute Abend sind, damit wir uns zu unserem besten Selbst weiterentwickeln. Denn uns ist bewusst, dass wir vom Widersacher und all den Schwierigkeiten umgeben sind, die er den jungen Menschen bereitet. Wir beten, dass wir imstande sein mögen, ihnen den Wunsch einzupflanzen, deinen Sohn zu erkennen. Wir sind so dankbar für das Sühnopfer, Vater, dankbar für deinen Plan, vor allem aber dafür, dass dein Sohn es uns ermöglicht, eines Tages zu dir zurückzukehren. Wir sind dankbar für dieses Sühnopfer und danken dir für deinen Sohn. Wir beten auch, dass wir uns heute Abend an der Kameradschaft freuen, und es genießen, zusammen zu sein. Das alles erbitten wir, Vater, im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich möchte auch Ihnen allen meine Liebe und Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Danke für all das Gute, was Sie bewirken. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind. Wir haben nun die Freude, zunächst vom Bildungsbeauftragten der Kirche zu hören, Elder Climby Clark. Elder Clark wurde am 4. April 2015 als Generalautorität 70er bestätigt. Zum Beauftragten für das Bildungswesen der Kirche wurde er im August 2015 ernannt. Elder Clark erwarb einen Abschluss an der Harvard-Universität. Auch lehrte er an der Harvard Business School und war dort 10 Jahre lang Dekan. 2005 wurde er zum Präsidenten der Brigham Young-Universität Idaho ernannt. Verheiratet ist er mit Sue Lorraine Hunt. Die beiden haben 7 Kinder. Wir sind dankbar für seine Führung und Leitung. Nach seinen Worten wird Elder Clark Elder D. Todd Christofferson vorstellen. Wir hören dann eine musikalische Darbietung von einem Chor aus Vollzeitangestellten, ihren Ehepartnern sowie Missionaren aus dem Raum Utah Valley. Sie singen das Lied For All the Saints. Es dirigiert Bruder Agat. Die Begleitung übernimmt Schwester Margaret. Anschließend spricht Elder Christofferson zu uns. Nach seiner Ansprache singt der Chor das Lied Our Prayer to Thee. Der Text des Liedes stammt von Präsident Russell M. Nelson. Charles M. Schwab, Institutslehrer aus dem Raum Salt Lake Valley Ost, spricht dann das Schlussgebet. Elder Clark.
Ich freue mich, heute Abend bei Ihnen zu sein. Ich möchte die Lehrer der heranwachsenden Generation im Seminar, Institut und im Religionsunterricht in den Schulen, Colleges und Universitäten der Kirche herzlich grüßen und Ihnen danken. Ich schätze Sie und bin Ihnen für Ihre wunderbare Arbeit dankbar. Ich bin auch Ihren Familien dankbar, die Sie unterstützen. Sie sind den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die Sie unterrichten, ein großer Segen. Heute Abend möchte ich Ihnen einen Gedanken nahebringen, der Ihnen hoffentlich nützlich ist, wenn Sie Ihren Schülern helfen, tiefergehend im Evangelium Jesu Christi zu lernen. Tiefergehendes Lernen im Evangelium oder Lernen mit ganzem Herzen und ganzer Seele erfolgt, wenn unseren Schülern dreierlei immer besser gelingt. Erstens, sich mit Herz und Sinn mehr Wissen und Verständnis im Evangelium anzueignen. Zweitens, auf diese Erkenntnis aufzubauen, um die Fähigkeit zu sinnvollem, rechtschaffenem Handeln zu entwickeln. Und drittens, Charaktermerkmale weiterzuentwickeln, wie Christus sie besitzt, um mehr und mehr wie der Vater im Himmel und sein Sohn Jesus Christus zu werden. Der Herr Jesus Christus spricht in 2 Schriftstellen die Einladung aus, tiefergehend zu lernen. Die erste ist Matthäus 11, Vers 28 und 29. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Die zweite ist Lehre und Bündnisse 19, Vers 23. Lerne von mir und höre auf meine Worte. Wandle in der Sanftmut meines Geistes, dann wirst du Frieden haben in mir. In beiden Schriftstellen spricht der Herr die Einladung aus, lernt von mir. Diese Einladung ist, wie Elder Neil A. Maxwell vor vielen Jahren erklärt hat, auf die erlösende Macht des Herrn Jesus Christus ausgerichtet. Es ist eine Einladung, tiefergehend zu lernen. Elder Maxwell hat gesagt, wir können Schriftstellen über Jesus und das Sühnopfer auf vielerlei Weise konkret auf uns beziehen, doch das alles findet Platz unter dem einen Dach. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Tatsächlich ist das der einzige Weg, tiefergehend zu lernen. Nur auf die Weise des Herrn können wir tiefergehend lernen, nämlich durch Offenbarung und Inspiration, durch die Macht des Heiligen Geistes, durch aktives, fleißiges Studieren und Bemühen und wenn wir einander unterweisen, begleitet von der Gnade Jesu Christi. Das bedeutet, dass die Einladung des Erretters, von ihm zu lernen, 2 zusammenhängende Bedeutungen hat, die der Weise des Herrn, tiefergehend zu lernen auf wundervolle Weise entsprechen. Die erste Bedeutung der Aufforderung, von ihm zu lernen, ist: Lernt mich zu erkennen. Wir lernen, Jesus Christus zu erkennen, indem wir Glauben an ihn haben und uns ihm zuwenden und umkehren, nach seiner Vergebung und seiner erlösenden Macht streben und seine Gebote halten. Ihn zu erkennen heißt, geistig aus ihm geboren zu sein, eine mächtige Wandlung im Herzen zu erleben und seine Söhne und Töchter zu werden. Jesus Christus erkennen zu lernen, öffnet uns Herz und Sinn für den Einfluss des Heiligen Geistes und bringt uns Gewissheit, dass der Herr uns liebt. Die zweite Bedeutung steckt in der Aufforderung selbst: Lernt von mir. Der Herr Jesus Christus weiß genau, was wir brauchen. Sein Wissen und Verständnis, seine Intelligenz und sein Wesen sind vollkommen, vollendet. Wenn wir uns in die Heiligen Schriften vertiefen, lernen wir von seinem vollkommenen Beispiel. Weil er die Verkörperung jeder göttlichen Charaktereigenschaft ist, soll sich unser Evangeliumsstudium auf ihn konzentrieren. Wenn wir ihn kennenlernen, verspricht er uns zu helfen, tiefergehend von ihm zu lernen. Natürlich müssen wir mit Glauben an Jesus Christus handeln, um unseren Teil zu tun. Doch wenn wir das tun, verspricht er, uns Erkenntnis zu geben und unser Verständnis durch den Heiligen Geist zu beleben. Er verspricht, unsere Fähigkeit, rechtschaffen zu handeln, wachsen zu lassen und uns zu helfen, mehr wie er zu werden. Das ist tiefergehendes Lernen. Wir alle wissen, dass dies wahr ist. Wenn wir treu sind, lehrt der Herr uns unser ganzes Leben lang, Zeile um Zeile, Weisung um Weisung. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich fordere Sie auf, sich die Einladung des Erretters, von ihm zu lernen, zu Herzen zu nehmen. Dann werden Sie tiefergehend lernen und Sie werden Ihren Schülern helfen, ebenfalls tiefergehend zu lernen. Ich lege Ihnen auch ans Herz, diese ewigen Wahrheiten mit Ihrem eigenen Zeugnis zu bekräftigen. Für Ihre Schüler ist es sehr eindrucksvoll, wenn Sie ihnen aus eigener Erfahrung bezeugen, wie Sie den Herrn erkannt haben und von ihm lernen. Und so schließe ich meine Worte heute mit meinem eigenen Zeugnis. Ich weiß, Gott lebt und Jesus ist der Messias. Aus eigener Erfahrung und durch Offenbarung durch den Heiligen Geist kenne ich die Liebe des Erretters und seine erlösende Macht. Es stimmt mich demütig und es ist eine Freude, vom Herrn Jesus Christus unterwiesen zu werden. Ich bezeuge, dass seine Verheißungen wahr sind. Tiefergehendes Lernen kann tatsächlich stattfinden. Das ist unser Vorrecht und das Vorrecht unserer kostbaren Schüler. Dies bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen. Ich freue mich, Ihnen jetzt Elder Christofferson vorstellen zu dürfen. Elder D. Todd Christofferson wurde am 5. April 2008 in das Kollegium der Zwölf Apostel der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, berufen. Zum Zeitpunkt seiner Berufung gehörte er der Präsidentschaft der 70er an. Während seiner Amtszeit dort war Elder Christofferson für die Gebiete Nordamerika West, Nordwest und Südost zuständig. Außerdem war er Direktor der Abteilung Familiengeschichte und Geschichte der Kirche. Zuvor war er Präsident des Gebiets Mexiko Süd und wohnte in Mexiko-Stadt. Vor seiner Berufung als vollzeitig tätige Generalautorität der Kirche war Elder Christofferson stellvertretender Leiter der Rechtsabteilung der Nations Bank Corporation, heute Bank of America, in Charlotte, North Carolina. Zuvor war er Vizepräsident und Rechtsberater bei der Commerce Union Bank of Tennessee in Nashville, wo er auch im öffentlichen Leben und in überkonfessionellen Organisationen sehr aktiv war. Von 1975 bis 1980 war Elder Christofferson in Washington, D.C. als Anwalt tätig, nachdem er während der Prozesse und andere Verfahren, die als Watergate bekannt sind, als Rechtsreferendar für den obersten Richter am Bezirksgericht John J. Sirica gearbeitet hatte. Geboren wurde er in American Fork in Utah. Die High School beendete er in New Jersey und seinen Bachelorabschluss machte er an der Brigham Young Universität, wo er ein Stipendium erhielt, seinen Abschluss in Rechtswissenschaften an der Duke University. In der Kirche war er unter anderem Regionalrepräsentant, Pfarrpräsident und Bischof. Als junger Mann erfüllte er eine Mission in Argentinien. Ella Christofferson und seine Frau Catherine, geborene Jacob, haben 5 Kinder und 16 Enkelkinder. Freuen Sie sich, von Ella Christofferson zu hören.
A little more.
Okay. There must be something about sitting in those seats that makes people sing especially well.
Es muss etwas daran sein, wenn man auf diesen Plätzen sitzt, dass die Leute besonders gut singen. Ich danke dem Chor und der Begleitung Schwester Margetz. Linda und ich sind miteinander verwandt. Ihr Vater und meine Mutter waren Bruder und Schwestern. Wir haben sogar den gleichen Geburtstag, den 24. Januar. Aber nicht dasselbe Geburtsjahr, sie ist deutlich jünger. Aber der Tag ist der gleiche. Als Kinder haben wir Verstecken gespielt und am Daumen gelutscht. Aber heute hat sie schon einiges erreicht und ich bin sehr stolz auf sie. Ich danke meinem Vater im Himmel dafür, heute Abend bei Ihnen sein zu dürfen. Ich bin dankbar für Elder Kimby Clark und Bruder Chad Webb. Meine tiefe Bewunderung gilt all jenen, die heute Abend erwähnt wurden oder im Programm aufgeführt werden. Ich verspüre tiefe Dankbarkeit für das Bildungswesen der Kirche, für das Seminar und das Institut. Ich empfinde tiefe Bewunderung für alle, die darin dienen. Die Mitarbeiter, die Ehrenamtlichen, einfach alle, die einen Beitrag leisten. Was Sie leisten, stellt wahrscheinlich die größte Unterstützung dar, die die Kirche ihren Mitgliedern anbietet. Insbesondere jeder heranwachsenden Generation. Und ich bin Ihnen dankbar. Heute Abend möchte ich zu Ihnen über das Thema Wahrheit sprechen. Das Bildungswesen der Kirche widmet sich der Aufgabe, Wahrheit zu lehren und tief einzuprägen, insbesondere jene herausragenden und grundlegenden Wahrheiten, die das Fundament für das ewige Leben bilden. Schon immer war es wichtig, Wahrheit nicht nur zu lehren, sondern auch zu verteidigen. Und in unserer Zeit scheint das immer dringlicher zu werden. Wir alle erinnern uns an das Gespräch, als Jesus vor Pilatus angeklagt wurde und verkündete, dass er in die Welt gekommen war, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme, sagte Jesus. Pilatus fragte daraufhin eher zynisch, was ist Wahrheit? Es war offensichtlich eine rhetorische Frage. Vielleicht glaubte er nicht, dass es Wahrheit gibt, oder er hatte womöglich durch ein Leben voller politischer Ränkespiele die Hoffnung verloren, jemals dahinter zu kommen, was wirklich wahr ist. Dennoch stellte er eine Frage, eine gute Frage, eine, über die wir nachdenken sollten. In seiner wunderbaren Fürbitte beim Abschiedsmahl bestätigte der Herr, dass das Wort des Vaters Wahrheit ist. Er verkündete, dass das Zeugnis des Heiligen Geistes wahr ist und dass die Wahrheit für immer und immer verbleibt. Über den Vater und den Sohn wird verkündet, dass sie voller Gnade und Wahrheit sind. Durch Offenbarung an den Propheten Joseph Smith gab der Erretter die wohl präziseste Definition von Wahrheit, die möglich ist. Wahrheit ist Kenntnis von etwas, wie es ist und wie es war und wie es kommen wird. Diese Definition ist zwar eindeutig, doch ergibt sich aus ihr, dass der Mensch ohne göttliche Hilfe Wahrheit nur sehr begrenzt begreifen kann. Der mittlerweile emeritierte BYU-Professor Chauncey C. Riddle hat das so erklärt. Kein sterbliches Wesen kann mehr als nur ein winziges Stückchen Wahrheit erkennen, wie etwas ist und war und sein wird. Und weil wir erst durch Zusammenhänge zu Einsichten gelangen, können wir Sterbliche dieses Teilstück Wahrheit, das wir verstehen, nicht vollständig begreifen. Denn die gesamte Bedeutung des Teilstücks zeigt sich erst im Zusammenhang mit allem anderen und der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von allem anderen. Wahrheit ist daher etwas, was nur von den Göttern vollständig erfasst werden kann, denjenigen, die allwissend sind und die alles Vergangene, Gegenwärtige und Zukünftige sehen und wissen. Professor Riddle führte weiter aus, um die Menschheit aus ihrer begrenzten Befähigung, Wahrheit zu erkennen, zu retten, hat der Vater uns den Erretter Jesus Christus und den Heiligen Geist gegeben. Der Erretter gibt allen Menschen, die in diese Welt geboren werden, das Licht Christi, durch das sie Gut von Böse unterscheiden können. Wenn jemand das Licht Christi empfängt und wertschätzt und lernt, es beständig einzusetzen, um Gut von Böse zu unterscheiden, ist er bereit dafür, das Zeugnis des Heiligen Geistes zu empfangen. Jemand mit der Gabe des Heiligen Geistes hat ein Anrecht auf die ständige Begleitung des Heiligen Geistes. Jeder, der diese ständige Begleitung hat, hat Zugang zu aller Wahrheit. Und durch die Macht des Heiligen Geistes könnt ihr von allem wissen, ob es wahr ist. Diese Aussage wird durch die Worte des Erretters beim Abschiedsmahl bekräftigt. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Gegenüber Joseph Smith fügte er hinzu: Wer meine Gebote hält, empfängt Wahrheit und Licht, bis er in der Wahrheit verherrlicht ist und alles weiß. Zunächst müssen wir hinsichtlich Wahrheit also verstehen, dass jegliches nennenswerte Maß an Erkenntnis der Wahrheit göttlicher Hilfe bedarf, sei es durch das Licht Christi oder durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Angesichts unserer begrenzten Aufnahmefähigkeit als Sterbliche sowie begrenzter Informationsquellen können wir ohne Hilfe von Offenbarung schlichtweg zu keiner umfassenden Erkenntnis darüber gelangen, wie etwas war, ist und sein wird und wie etwas damit in Zusammenhang steht, wie alles andere war, ist und sein wird. Dennoch riet der Herr dem Propheten Joseph Smith, zu studieren und zu lernen und mit allen guten Büchern und mit Sprachen, Zungen und Völkern bekannt zu werden. Und er erweitert diesen Ratschlag und sagt uns allen: Sucht Worte der Wahrheit, oder wir könnten auch sagen der Wahrheit, aus den besten Büchern, trachtet nach Wissen, ja durch Studium und auch durch Glauben. Und wir sollen dies eifrig tun, erklärt er. Wir müssen dabei unser Bestes geben. Und zu unserem Besten gehört es, Glauben auszuüben, aktiv zu bitten, zu suchen und anzuklopfen, damit sich uns die Wahrheit und das Licht, die von Gott kommen, eröffnen. Tiefergehendes Lernen, wie es Elder Clark heute Abend beschrieben hat. Ich glaube, dass uns die meiste, wenn nicht sogar alle Wahrheit, die wir entdecken können, durch göttliche Hilfe zuteil wird, ob uns das bewusst ist oder nicht. Präsident Boyd K. Packer hat über das Licht Christi oder den Geist Christi geschrieben und festgestellt: Der Geist Christi kann alle erleuchten, den Erfinder, den Wissenschaftler, den Maler, den Bildhauer, den Komponisten, den Schauspieler, den Architekten, den Schriftsteller, sodass sie Großes und Inspiriertes schaffen, das der Menschheit zum Nutzen und zum Segen gereicht. Der Geist kann dem Bauern auf dem Feld und dem Fischer im Boot Eingebungen zuteil werden lassen. Er kann den Lehrer im Unterricht erleuchten und den Missionar bei der Unterweisung. Er kann den Schüler inspirieren, der im Unterricht zuhört. Und er kann, das ist besonders wichtig, Mann und Frau, Vater und Mutter Eingebungen zukommen lassen. Gerade wir Mitglieder sollten als Volk demütig und realistisch genug sein, um anzuerkennen, dass uns nicht nur die Errettung nach allem, was wir tun können, durch Gnade zuteil wird. Gleichermaßen wird uns unser Verständnis der Wahrheit nach allem, was wir tun können, durch Gnade zuteil. Denn das Wort des Herrn ist Wahrheit, und was auch immer Wahrheit ist, das ist Licht, und was auch immer Licht ist, das ist Geist. Ja, der Geist Jesu Christi. Ich gehe nun auf die Aussage des Erretters ein, dass die Wahrheit für immer und immer verbleibt. In Abschnitt 93 des Buches Lehre und Bündnisse verkündet der Herr: Alle Wahrheit ist unabhängig in dem Bereich, worein Gott sie gestellt hat, und kann für sich selbst handeln, wie auch alle Intelligenz. Anders gibt es kein Dasein. Ich verstehe darunter, dass alle Wahrheit, darunter die Wahrheit, die unsere gegenwärtige Sphäre regiert, unabhängig und für sich existiert. Weder meine Vorlieben noch Ihre Meinung haben auf sie Einfluss. Sie ist unabhängig von jeglicher Bemühung, sie zu beherrschen oder zu ändern. Sie lässt sich von nichts und niemandem beeinflussen. Sie ist die unveränderliche Wirklichkeit. Der Erretter hat gesagt, dass es ohne diese unveränderliche Wirklichkeit der Wahrheit kein Dasein gibt. Und ich glaube, dass Leahy genau daran dachte, als er erklärte, wenn ihr sagt, es gebe kein Gesetz, und Gesetz wird hier als Synonym für Wahrheit verwendet, Wahrheit, die in dem Bereich, worein Gott sie gestellt hat, unabhängig ist, so sagt ihr auch, dass es keine Sünde gibt, wobei Sünde Ungehorsam gegenüber dem Gesetz ist. Wenn ihr sagt, es gebe keine Sünde, so sagt ihr auch, dass es keine Rechtschaffenheit gibt, wobei Rechtschaffenheit Gehorsam gegenüber dem Gesetz ist. Mit anderen Worten, gibt es ohne Gesetz oder Wahrheit nichts, was man befolgen oder nicht befolgen kann. Und wenn es keine Rechtschaffenheit gäbe, so gäbe es kein Glücklichsein. Wobei Glücklichsein die Folge von Rechtschaffenheit ist. Und wenn es weder Rechtschaffenheit noch Glücklichsein gäbe, so gäbe es weder Strafe noch Elend. Wobei Strafe und Elend die Folgen von Sünde sind. Und wenn es all dies nicht gibt, so gibt es keinen Gott. Und wenn es keinen Gott gibt, so gibt es uns nicht, auch die Erde nicht. Denn es hätte keine Erschaffung geben können, weder dessen, was handelt, noch dessen, worauf eingewirkt wird. Darum hätte alles vergehen müssen. Demnach wissen wir also, dass es Wahrheit gibt, dass sie eine unveränderliche und unbestreitbare Wirklichkeit darstellt, dass das Maß an Wahrheit, das sterbliche Menschen ohne Hilfe erkennen können, relativ gering ist, dass wir auf die Hilfe göttlicher Offenbarung angewiesen sind, um die Wahrheit von allem zu erkennen, und dass Gott und wir auf Wahrheit angewiesen sind, um zu handeln und zu erschaffen. Anders gibt es kein Dasein. Und an anderer Stelle erfahren wir auch, dass Wahrheit nicht in Widerspruch zu Wahrheit steht, aber dass in der Tat alle Wahrheit zu einem großen Ganzen zusammengefügt werden kann. Nun, welche Umstände finden wir in der heutigen Welt vor, in unserem Bemühen, Wahrheit zu lehren und zu bekräftigen, insbesondere geistige Wahrheit? In einem Großteil der Welt sind relativistische Ansichten zur vorherrschenden Philosophie geworden. Mit Relativismus meine ich die Vorstellung, dass ethische und moralische Wahrheiten relativ sind, dass sie von den Standpunkten und Gefühlen derer abhängen, die sie für gültig halten, und dass niemand über die Gültigkeit der Wahrheit eines anderen urteilen dürfe. Heutzutage hört man viel Gerede über meine Wahrheit und seine Wahrheit und ihre Wahrheit. Diese Denkweise wird vom Kolumnisten David Brooks in seiner Besprechung des Buches Lost in Transition, verfasst vom Soziologen Christian Smith von der University of Notre Dame und anderen, beschrieben. Brooks berichtet, die Grundeinstellung, auf die die meisten der von Smith Befragten immer wieder zurückkamen, war die, dass moralische Erwägungen lediglich eine Frage des persönlichen Geschmacks seien. Das ist Privatsache, war die typische Antwort. Das muss jeder selber wissen. Was soll ich dazu schon sagen? In ihrer Ablehnung, sich Autoritäten blind zu unterwerfen, sind viele junge Menschen ins andere Extrem verfallen. Ich würde mich für das entscheiden, was mich wahrscheinlich glücklich macht oder meinem Gefühl entspricht. Was ich machen soll, kann ich doch nur daran festmachen, wie ich mich dabei fühle. Viele waren schnell dabei, über ihre Gefühle in Bezug auf Fragen der Moral zu sprechen, zögerten dann aber mit diesen Gefühlen auch weitergefasste Ansichten über einen gemeinsamen Rahmen und allgemeingültige moralische Pflichten zu verknüpfen. Wie einer sagte, ich meine, ob etwas richtig ist, hängt wohl davon ab, was ich empfinde. Aber unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Gefühle, also könnte ich nicht für andere sprechen, wenn es darum geht, was richtig und was falsch ist. Sicher stimmen Sie mir zu, dass sich die Philosophie des moralischen Relativismus heutzutage sehr auf dem Vormarsch befindet. Nicht zu urteilen ist zu einer fast unanfechtbaren Gesprächs- und Verhaltensnorm geworden. In Wirklichkeit jedoch urteilen wir alle darüber, was richtig und was falsch ist. Und dies nicht nur in Bezug auf uns selbst, sondern auch in Bezug auf unsere Mitmenschen und unsere Gesellschaft. Gesetze und Rechtssysteme, sogar politische Systeme, sind Ausgestaltungen unserer moralischen Werte und unserer Auffassung von Wahrheiten. In einer pluralistischen Gesellschaft können wir darüber debattieren, welche Werte in Gesetzen oder Bestimmungen verankert sein sollen und was richtig oder falsch oder wahr ist. Am Ende jedoch setzt sich in jeder beliebigen Frage die Wahrheitsauffassung von jemand Bestimmten oder einer Gruppe durch und alle sind dann daran gebunden. Moralischer Relativismus funktioniert einfach nicht, wenn es in der Gesellschaft Ordnung und Gerechtigkeit geben soll. Kann Mord für die meisten falsch, aber für einige richtig sein? Hat ein Dieb ein Recht darauf zu behalten, was er stiehlt und dann weiterhin zu stehlen, weil er glaubt, Raub sei für ihn richtig, insbesondere weil er in benachteiligten Verhältnissen aufgewachsen ist? Oder, um etwas aufzugreifen, was heute viel in den Nachrichten ist, hat ein Mann ein Recht darauf, eine Frau zu belästigen, weil er findet, dass es mit seinem persönlichen Empfinden von richtig und falsch vereinbar ist? Nun gut, könnte man jetzt sagen, Sie sprechen über Dinge, die allgemein als falsch angesehen werden. Es gibt einige aus sich selbst heraus existierende Werte, die dem menschlichen Dasein innewohnen und die Grundlage für Gesetze gegen Mord, Vergewaltigung, Diebstahl und andere Handlungen bilden, die Menschen Schaden zufügen oder ihr rechtmäßiges Streben nach Glück beeinträchtigen. Dies sind grundlegende und allgemeingültige Menschenrechte, die jedes Recht eines Einzelnen aufheben, das zu ihnen im Widerspruch steht. Nur außerhalb dieser anerkannten Menschenrechte ist moralischer Relativismus anwendbar und darf jeder Mensch selbst definieren, was richtig und was falsch ist. Aber bei diesem Argumentationsweg wird vorgebracht, dass es in der Tat unumstößliche moralische Maßstäbe gibt, ob man sie nun allgemeingültige Menschenrechte oder anders nennt. Zumindest einige Wahrheiten und Wertvorstellungen existieren unabhängig von individuellen Launen und Vorlieben. Das Einzige, was es zu erörtern gilt, ist also, welche es sind und wie weit sie gefasst sind. Was wir als moralischen Relativismus bezeichnen, ist genau genommen eine andauernde Auseinandersetzung über Toleranz. Welche Handlungen und Unterschiede müssen in der Gesellschaft und in zwischenmenschlichen Beziehungen toleriert werden? Unsere Aufgabe, und sie wird in diesem Umfeld immer dringlicher, besteht darin, die Wahrheit über Wertvorstellungen zu vermitteln, welche es sind und wie weit sie gefasst sind. Wir schätzen Wahrheit zu jedem Thema aus jeglicher Quelle, aber ewige Wahrheit, insbesondere wenn sie sich auf den Sinn und Zweck des Lebens und die Lebensführung bezieht, müssen wir von Gott erlangen. Die Vertreter des moralischen Relativismus finden im Allgemeinen nicht, dass Gott bei dieser Erörterung einen Platz oder Relevanz zukommt und bezweifeln üblicherweise, dass es ihn überhaupt gibt. Es wäre für sie höchst unbequem, wenn es ihn gibt, umso mehr, wenn er zu den Menschen spricht. Man kann Wahrheit nur dann als relativ betrachten, wenn Gott nicht da ist. Das Pew-Forschungszentrum berichtete kürzlich, dass zum ersten Mal die Mehrheit der Amerikaner, 56%, angibt, dass es nicht notwendig sei, einen religiösen Glauben zu haben, um ein guter Mensch zu sein. Gott ist keine Voraussetzung für gute Werte und Moral, sagte Greg Smith, stellvertretender Forschungsleiter, in seiner Veröffentlichung über die Ergebnisse. Sicherlich sind wir uns darüber einig, dass Menschen, die Atheisten sind oder sich sonst zu keiner Religion und keinem religiösen Glauben bekennen, gute und redliche Menschen sein können und oft auch sind. Aber wir würden nicht zustimmen, dass dies ohne Gott geschieht. Wie schon erwähnt, ob es jemandem gefällt oder nicht, ob er es glaubt oder nicht, oder es ihm überhaupt bewusst ist oder nicht, er ist vom Licht Christi erfüllt und besitzt daher einen gesunden Menschenverstand, um richtig und falsch zu unterscheiden, den wir manchmal Gewissen nennen. Der Erretter hat gesagt, ich bin das wahre Licht, das jedem Menschen leuchtet, der in die Welt kommt. Außerdem heißt es in den Heiligen Schriften, und der Geist gibt jedem Menschen, der in die Welt kommt, Licht. Und der Geist erleuchtet jeden Menschen auf der Welt, der auf die Stimme des Geistes hört. Präsident Boyd K. Packer sagt in dem Artikel, aus dem ich bereits zitiert habe, jeder Mann, jede Frau und jedes Kind aus jedem Land, von jeglichem Glaubensbekenntnis und jedweder Hautfarbe, einfach ein jeder, ganz gleich, wo er lebt, woran er glaubt und was er tut, trägt in sich das unvergängliche Licht Christi. In dieser Hinsicht sind alle Menschen gleich. Das Licht Christi, das in jedem Menschen ist, ist ein Zeugnis dafür, dass Gott nicht auf die Person sieht. Er behandelt alle gleich, indem er sie mit dem Licht Christi ausstattet. Das Licht Christi, das in jedem Menschen gegenwärtig ist, hatte auch Lehi im Sinn, als er verkündete, und die Menschen sind genügend unterwiesen, um Gut von Böse zu unterscheiden. Und weil sie vom Fall erlöst sind, so sind sie für immer frei geworden und können Gut von Böse unterscheiden, sie können für sich selbst handeln. Mormon hat uns ermahnt, forscht eifrig im Licht Christi, damit ihr Gut von Böse unterscheiden könnt. Und wenn ihr alles Gute ergreift und es nicht verwerft, dann seid ihr gewiss ein Kind Christi. Moralischer Relativismus richtet echten Schaden an, denn er schwächt das Gewissen. Wenn man das Gewissen anerkennt und ihm folgt, führt es einen zu immer mehr Licht und Wahrheit. Das Gewissen zu missachten oder zu unterdrücken, führt einen natürlich weg von Licht und Wahrheit und hin zu Verleugnung, Irrtum und Bedauern. So zu tun, als gäbe es keine unveränderliche objektive Wahrheit, ist nichts anderes als der Versuch, Verantwortung und Verantwortlichkeit zu umgehen. Dies ist kein Rezept, wie man Glück findet. Vor 20 Jahren schrieb Jay Budziszewski, ich habe das geübt, ein polnischer Name, Budziszewski, korrigieren Sie mich, Professor für Staatsführung und Philosophie an der University of Texas in Austin, für die katholische Zeitschrift First Things einen interessanten Artikel mit dem Titel The Revenge of Conscience, die Rache des Gewissens. Er nannte das Gewissen einen Teil der Naturgesetze, ein Gesetz, das allen Menschen ins Herz geschrieben ist. Wir würden es natürlich als das Licht Christi bezeichnen. Auf jeden Fall ist das, was ihm hinsichtlich der Versuche, das Gewissen zu ersticken, aufgefallen ist, aufschlussreich. Er schreibt, dass unsere Erkenntnis von den elementaren Grundsätzen, wie etwa denjenigen, die in den 10 Geboten enthalten sind, unauslöschlich ist. Dies sind die Gesetze, die wir unmöglich nicht kennen können. Der moralische Relativismus leugnet, dass es diese elementaren Grundsätze gibt. Oder leugnet, dass sie für jeden richtig sind, falls es sie doch gibt. Die Vertreter des moralischen Realismus behaupten, dass wir die Wahrheit nicht wirklich kennen, aber ehrlich nach ihr suchen und unser Bestes geben und sozusagen versuchen, in nebliger Nacht etwas zu sehen. Budziszewski sagt, wir wissen es besser. Wir geben nicht einfach nur unser Bestes. Im Großen und Ganzen wissen wir, was richtig und was falsch ist, wünschen aber, es wäre nicht so. Wir tun nur so, als suchten wir nach Wahrheit, damit wir etwas Falsches tun oder gutheißen können oder unser schlechtes Gewissen wegen etwas Falschem, was wir in der Vergangenheit getan haben, unterdrücken können. Unser Niedergang ist nicht dem geschuldet, dass wir im Hinblick auf Moral unwissend sind, sondern dass wir unser Wissen unterdrücken. Wir sind nicht etwa ungebildet, sondern verschließen die Augen vor der Wahrheit. Es fehlt uns nicht an moralischer Erkenntnis, vielmehr halten wir sie nieder. Was Alma seinem Sohn Corianton als Gewissensqual beschrieb, gibt es wirklich. Und Budziszewski weist darauf hin, dass es letztlich nicht zum Erfolg führt, wenn man versucht, das Gewissen zu unterdrücken oder dem schlechten Gewissen abzuhelfen, ohne Umkehr zu üben. Wir sehen es bei Menschen, die so tun, als sei das, was sie als falsch erkannt haben, nicht falsch. Vielleicht wiederholen sie eine Sünde bewusst wieder und wieder, um die Stimme des Gewissens zu übertönen. Einige jagen vielleicht ständiger Ablenkung nach und tauchen ab in soziale Medien, Videospiele oder unablässige Musik in den Ohren, um jeglichen ruhigen Moment zu vermeiden, in dem das Gewissen etwas sagen kann. Wir sehen es in Ausflüchten, denen im Hinblick auf Anzahl und Einfallsreichtum offenbar keine Grenzen gesetzt sind. Budziszewski führt dieses Beispiel an. Ich sage mir, dass Sex außerhalb der Ehe okay ist, weil ich meinen Partner ja heiraten werde, weil ich möchte, dass mein Partner mich heiratet, oder weil ich herausfinden muss, ob wir glücklich verheiratet sein könnten. Und auch dieses. Wir brauchen keine Versprechen, weil wir uns lieben. Daraus ergibt sich natürlich, dass diejenigen, die Versprechen wollen oder brauchen, anscheinend keine reine Liebe empfinden. Manchen reicht es nicht, etwas vorzugeben, von etwas abzulenken oder Ausflüchte zu suchen. Zu ihrer eigenen Rechtfertigung versuchen sie zudem, andere dazu zu bringen, sich am falschen Verhalten zu beteiligen. Sie sündigen nicht für sich allein, sondern werben andere an. Man könnte sagen, dass der Satan der Meister darin ist, andere anzuwerben. Denn er trachtet danach, dass alle Menschen so elend seien wie er selbst. Am beunruhigendsten sind jene, die beharrlich behaupten, dass die Gesellschaft umgewandelt werden müsse, damit sie nicht mehr unter einem furchtbaren Schuldspruch stehe. So kommt es, dass sie die Gesetze verändern, die Schulen unterwandern und sich einmischende Beamtenapparate der Sozialfürsorge schaffen. Jesaja warnte zu Recht: Weh denen, die das Böse gut und das Gute böse nennen, die die Finsternis zum Licht und das Licht zur Finsternis machen, die das Bittere süß und das Süße bitter machen. Budziszewski kommt daher zu dem Schluss, dass es unsere Bemühungen sind, die machtvollen Kräfte des Gewissens zu unterdrücken und Ausflüchte für Schuld zu finden, die die Gesellschaft in moralischer Hinsicht immer tiefer in den Abgrund treiben. Ich möchte hinzufügen, dass sich daraus auch die Wutausbrüche erklären, zu denen es zunehmend kommt, wenn man versucht, ein Gespräch zu führen, in dem es um gesellschaftliche Maßstäbe und Normen geht. Als Jesus sich mit Nikodemus unterhielt, sagte er: Denn mit dem Gericht verhält es sich so, das Licht kam in die Welt und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Es ist nicht nur so, dass alle Versuche, das Gewissen zu unterdrücken, vergeblich sind. Vielmehr würde es niemand überhaupt nur versuchen wollen, wenn er die Dinge im rechten Licht verstünde. Ich erwähnte anfangs ja, was Lehi über den Versuch, Strafe und Elend zu entgehen, indem man die Existenz der Sünde leugnet, gesagt hat: Wenn ihr sagt, es gebe kein Gesetz, so sagt ihr, dass es keine Sünde gibt. Wenn wir das Gesetz oder die Wahrheit auslöschen können, so wie jene, die das Gewissen bekämpfen, es versuchen, könnten wir in der Tat der Schuld oder der Strafe oder dem Elend entgehen. Denken Sie aber daran, dass unser Dasein, wie Lehi warnte, ohne das Gesetz keinen Wert hätte. Wir würden die Aussicht auf Rechtschaffenheit und Glücklichsein auslöschen. Wir würden die Schöpfung und das Dasein auslöschen. Die Vorstellung, man könnte Wahrheit auslöschen oder beseitigen, ist natürlich Unsinn. Aber es gibt eine Möglichkeit, das Elend zu beseitigen und dabei die Chance darauf, glücklich zu werden, zu bewahren. Sie wird die Lehre oder das Evangelium Christi genannt. Glaube an Christus, Umkehr und Taufe mit Feuer und mit dem Heiligen Geist. Wir müssen unseren Schülern und Studenten helfen, wie der Erretter es ausdrückt, die Wahrheit zu tun. Also von ganzem Herzen das Licht Christi anzunehmen, das in ihnen ist, und zusätzlich das Licht und die Wahrheit aufzunehmen, die man durch den Heiligen Geist empfängt. Sich zu widersetzen, Ausflüchte zu finden und etwas nur vorzugeben, führt nicht zum Erfolg. Nur Umkehr und Gehorsam gegenüber Wahrheit können zu der Authentizität führen, die viele so sehr begehren. Nur Umkehr und Gehorsam gegenüber Wahrheit können unser Glücklichsein und unsere Freiheit aufrechterhalten und vergrößern. Zu Beginn meiner juristischen Laufbahn sah ich aus nächster Nähe, welch tragische Folgen es hat, das Gewissen zu missachten und auf Lügen zu setzen. Ich war Rechtsreferendar für den obersten Richter am Bezirksgericht, John J. Sirica, in Washington, D.C. Der als Watergate bekannte Skandal in den Vereinigten Staaten hatte seinen Anfang kurz vor Beginn meines Referendariats genommen, und der Gerichtsprozess im Zusammenhang mit Watergate nahm in den darauffolgenden fast 2,5 Jahren Richter Siricas Zeit und damit auch meine Zeit fast vollständig in Anspruch. Ohne die Einzelheiten zu wiederholen, will ich nur sagen, dass 1972 Spione aus Präsident Richard Nixons für die Wiederwahl des Präsidenten zuständigen Komitees versuchten, mit Hilfe von Einbrüchen und Abhöraktionen Informationen vom Nationalkomitee der Demokratischen Partei der Vereinigten Staaten zu stehlen. Es kam zu Verhaftungen und fast umgehend unternahm man dann Anstrengungen, jegliche Verbindung dieser rechtswidrigen Aktivitäten zu Präsident Nixons Kampagne oder irgendwelchen Mitarbeitern im Weißen Haus zu vertuschen. Diese Verschleierung stellte eine rechtswidrige Behinderung der Justiz dar und am Ende war sogar Präsident Nixon daran beteiligt. Ich hatte den Eindruck, dass es im Laufe der darauffolgenden 2 Jahre bis zu seinem Rücktritt viele Zeitpunkte gab, zu denen Nixon mit einem erwachten Gewissen dem Ganzen hätte Einhalt gebieten und sagen können, das ist nicht richtig, wir machen damit nicht weiter, was auch geschieht. Und dass es gut möglich war, dass er die Peinlichkeit und die unvermeidliche Kritik politisch überlebt hätte und bis zum Ende seiner Amtszeit im Amt geblieben wäre. Aber er sagte zu keinem Zeitpunkt Stopp. Stattdessen verstrickte er sich noch tiefer in die Verschleierungsverschwörung. Der Tiefpunkt war für mich, als Richter Sirica und ich uns eine Aufnahme von einem Gespräch anhörten, das am 21. März 1973 zwischen dem Präsidenten und John Dean, Rechtsberater des Weißen Hauses, im Oval Office stattgefunden hatte. Dean leitete die Verschleierung und er hatte den Eindruck, dass sie ins Wanken geriet. Er war nun gekommen, um Nixon um Weisung zu bitten. Und bei diesem aufgezeichneten Gespräch legte Dean dar, was während der vorangegangenen Monate getan worden war. Unter anderem hat der Mann veranlasst, dass den Familien derer, die sich des Watergate-Einbruchs schuldig bekannt hatten, Geld zukam. Das Geld war ihnen gegeben worden, um sich ihr Stillschweigen hinsichtlich hochrangiger Mitglieder des Komitees für die Wiederwahl des Präsidenten zu erkaufen, die den Einbruch geplant und angeordnet hatten. Aber jetzt drohten sie damit zu reden, weil das Geld für ihre Familie nicht ankam oder es nicht so viel war, wie nach ihrem Dafürhalten versprochen worden war. Richter Sirica und ich waren erschüttert, als wir hörten, wie Nixon in aller Ruhe fragte, wie viel Geld wäre erforderlich. Dem Tonfall nach war Dean über diese Reaktion selbst überrascht und es schien, als sei die Summe völlig aus der Luft gegriffen, als er antwortete, $1 Million. Nixon entgegnete, dass es kein Problem sei, den Betrag aufzubringen, aber er fragte sich, wie es übermittelt werden könnte, ohne zurückverfolgt zu werden. Der Richter und ich konnten nicht glauben, wir wollten nicht glauben, was wir da hörten, und er reichte mir einen Zettel mit dem Vorschlag, dass wir das Tonband zurückspulten und uns erneut anhörten. Wir hörten uns das Gespräch bis zum Ende an, sagten dann nicht viel zueinander, verwahrten das Tonband und gingen früher nach Hause. Sogar jetzt noch erinnere ich mich an das Gefühl der Ernüchterung und Traurigkeit. Dies war einige Monate vor Nixons Rücktritt. Aber uns war bereits klar, dass der Präsident angeklagt werden würde, wenn er nicht zuvor zurücktreten würde. Ich fragte mich damals und frage mich seither immer wieder, warum Nixon es dazu kommen ließ, dass dieser Skandal immer größer und schlimmer wurde. Ich bin immer noch überrascht, dass sein Gewissen im Laufe der Zeit so taub werden konnte, dass nicht einmal die versuchte Erpressung des Präsidenten der Vereinigten Staaten durch die Watergate-Einbrecher bei ihm Empörung auslöste. Die Lektion fürs Leben, die ich dieser Erfahrung entnehme, lautet, dass ich darauf hoffen kann, die Möglichkeit einer ähnlichen Katastrophe in meinem eigenen Leben zu vermeiden, wenn ich niemals eine Ausnahme mache, wenn ich mich immer und ausnahmslos dem füge, was das Gewissen gebietet. Wenn man seine Redlichkeit preisgibt, sei es auch nur für eine scheinbar unbedeutende Tat in einer scheinbar unbedeutenden Angelegenheit, läuft man Gefahr, den Nutzen und Schutz seines Gewissens komplett zu verlieren. Ich bin mir sicher, dass manche davongekommen sind. In der Hinsicht, dass sie sich im Geschäfts- oder Berufsleben oder in der Politik unehrlich oder rechtswidrig verhalten haben und dafür nie zur Verantwortung gezogen wurden. Zumindest nicht in diesem Leben. Aber ein schwaches Gewissen und ganz gewiss ein taubes Gewissen macht uns anfällig für Watergates. Seien sie klein oder groß, werden sie gemeinschaftlich oder allein verübt, Katastrophen, die sowohl die Schuldigen als auch die Unschuldigen treffen und vernichten können. Johannes berichtet von der machtvollen Verheißung des Erretters, die er den Juden machte, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Die Wahrheit zu erkennen und zu befolgen befreit uns ganz gewiss. Zunächst von der Knechtschaft der Unwissenheit und Sünde. Und dann sind wir frei, nach allem Guten zu streben, bis wir das Reich des Vaters und alles, was er uns geben kann, empfangen. Da wir ja wissen, dass Jesus selbst der Weg und die Wahrheit und das Leben ist, ist wohl die wichtigste Bedeutung dieser Befreiung durch die Wahrheit die, dass Christus uns durch seine Gnade von Tod und Hölle befreit. Der Herr hat verkündet, Licht und Wahrheit verlassen jenen Bösen und beenden die Knechtschaft der Sünde, aber jener Schlechte kommt und nimmt von den Menschenkindern infolge von Ungehorsam und wegen der Überlieferung ihrer Väter Licht und Wahrheit weg. Im Buch Mormon finden wir ein tiefgründiges Beispiel dafür, dass der Böse Licht und Wahrheit durch falsche Überlieferungen und Ungehorsam wegnimmt. Über das Volk der Lamaniten etwa anderthalb Jahrhunderte vor dem Kommen Christi heißt es dort, dass sie nichts vom Herrn wussten. Sie waren ein wildes und grausames und ein blutdürstiges Volk, das an die Überlieferung seiner Väter glaubte. Und zwar, sie glaubten, sie seien wegen der Übeltaten ihrer Väter aus dem Land Jerusalem verjagt worden, und sie hätten in der Wildnis von ihren Brüdern Unrecht erlitten, und sie hätten auch während der Überquerung des Meeres Unrecht erlitten, und weiter, sie hätten im Land ihres ersten Erbteils, nachdem sie das Meer überquert hatten, Unrecht erlitten. Und dies alles, weil Nephi im Halten der Gebote des Herrn treuer war. Darum wurde er vom Herrn bevorzugt. Erst als die Söhne Mosias ihre bemerkenswerte Missionsreise unternahmen, erfuhr eine beträchtliche Anzahl der Lamaniten die Wahrheit über diese falschen Überlieferungen, die sie so lange verblendet hatten. Wie Sie sich sicher erinnern, berichtete Ammon König Lamoni und seinem Hofstaat von den Auflehnungen Lamans und Lemuels und der Söhne Ishmaels. Ja, alle ihre Auflehnungen erzählte er ihnen, aber dies ist nicht alles, denn er erläuterte ihnen den Plan der Erlösung. König Lamoni war von Freude überwältigt, der Freude, aus der Finsternis falscher Überlieferungen in das wunderbare Licht der Wahrheit zu gelangen. Und das Licht, das seinen Sinn erleuchtete, nämlich das Licht der Herrlichkeit Gottes, welches ein wunderbares Licht seiner Güte ist, ja, dieses Licht hatte ihm solche Freude in die Seele gegossen, und die Wolke der Finsternis war zerstreut worden, und das Licht des immerwährenden Lebens in seiner Seele angezündet. Ja, Ammon wusste, dass dies König Lamonis natürlichen Leib überwältigt hatte und er in Gott entrückt war. Tatsächlich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Eine besteht darin, nach Wahrheit zu streben, indem man den Worten Christi Beachtung schenkt. Wer seine Gebote hält, empfängt Wahrheit und Licht, bis er in der Wahrheit verherrlicht ist und alles weiß. Die andere besteht darin, sich vom Widersacher täuschen zu lassen und das Unmögliche zu versuchen, Glück in seinen Lügen zu finden. Man kann weder dieses noch das nächste Leben meistern, wenn man missachtet, dass es Wahrheit wirklich gibt. Aber manche, genau genommen sogar viele Menschen, versuchen dies. Es erscheint einfach so viel leichter, als umzukehren. Aber nur Umkehr und Gehorsam gegenüber der Wahrheit Gottes befreien uns von einer Fantasiewelt, die zum Scheitern verurteilt ist. Und sie wird völlig zerstört. Die elementaren Wahrheiten, die zentralen Tatsachen unseres Daseins, die wir mit reiner Überzeugung und all der Macht, die Gott uns gibt, vermitteln und erneut vermitteln müssen, sind diese. Erstens, Gott, unser Vater im Himmel, lebt. Der einzige wahre und lebendige Gott. Zweitens, Jesus Christus ist der einzig gezeugte Sohn Gottes. Drittens, Jesus Christus ist auf die Erde gekommen, um sein Volk zu erlösen. Er litt und starb, um für die Sünden seines Volkes zu sühnen. Viertens, er ist von den Toten auferstanden und hat dadurch die Auferstehung zustande gebracht. Und fünftens, alle werden am letzten Tag, dem Tag des Gerichts, vor ihm stehen, um gemäß ihren Werken gerichtet zu werden. Mögen wir diese Wahrheiten wertschätzen und danach leben. Ich gebe feierlich Zeugnis, dass es sich hierbei um Wahrheit handelt. Mögen wir aktiv und voller Begeisterung nach Wahrheit streben, sie vermitteln und nacherleben. Das ist mein Gebet. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Father, with grateful hearts.
Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir demütig für diesen Abend mit einer Generalautorität. Wir sind dankbar für Propheten, Seher und Offenbarer, die uns Wahrheit lehren. Wir sind dankbar für Präsident Nelson, die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel. Heute sind wir besonders dankbar für Elder Christofferson, für seine Botschaft an uns, seine Vorbereitung, sein Opfer und seine Einblicke. Und wir beten von Herzen, dass wir alles, was wir heute über Wahrheit und die Wahrheit, die wir der Wiederherstellung verdanken, gehört haben, in uns aufnehmen. Mögen wir beherzt unterrichten. Wir sind dankbar für alle, die im Bildungsausschuss tätig sind, für alle Administratoren im Bildungswesen, im Seminar- und Institutsprogramm. Auch für ihr Opfer und ihre Lehren sind wir dankbar und für das Vertrauen, das sie in uns Lehrer setzen. Vater, mögen wir als Lehrer niemals Neutralität vortäuschen. Mögen wir immer für Wahrheit und Rechtschaffenheit einstehen. Mögen wir immer Wahrheit lehren und unsere Schüler zur Wahrheit führen, damit sie selbst entdecken können. Mögen wir auf einer Ebene unterrichten, wie diese Generation es braucht, und sie auf eine Ebene bringen, wo das Gelehrte von ihrem Kopf tief in ihr Herz sinkt, damit sie die Wahrheit durch die Macht des Heiligen Geistes erkennen und gefestigt werden. Segne uns nun, dass wir auf der Ebene unterrichten können, wie es nötig ist. Mögen wir in allem vom Geist geführt werden. Und vor allem mögen wir uns an das erinnern, was wir heute Abend gelernt haben. Das erbitten wir im Namen Jesu Christi. Amen.